Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Mit Georg Ehring am Mikrofon herzlich willkommen. Der Weg vom Verbrenner hin zum Elektroauto, das ist der Kern der Strategie der Bundesregierung beim Klimaschutz im Verkehrssektor. Gestern Abend sprach Bundeskanzlerin Angela Merkel beim E-Auto-Gipfel unter anderem mit Vertretern der Branche. Wir berichten gleich in unserem ersten Beitrag über das Ergebnis. Anschließend ein Gespräch mit Christoph Bahls von der Umwelt- und Entwicklungspolitischen Organisation German Watch über den Ausstieg der USA aus dem Pariser Klimaabkommen. Erfordern neue Methoden der Züchtungstechnik, die unter dem Stichwort Genome Editing bekannt geworden sind, auch neue Gesetze? Auch darum soll es heute gehen. Umweltfreundliche Mobilität jenseits von elektrischen Autos ist ein weiteres Thema und im Verbrauchertipp geht es schließlich um Winterreifen. Gut 80.000 Elektroautos waren in diesem Frühjahr in Deutschland angemeldet. Das ist schon eine ganze Menge, aber die Bundesregierung hatte sich als Ziel vor einigen Jahren eine Zahl von 1 Million Elektroautos vorgenommen, zu erreichen bis 2020. Auch wenn dabei manche Hybridfahrzeuge noch dazu zu zählen wären, zwischen Anspruch und Wirklichkeit klafft eine enorme Lücke. Der Elektroautogipfel bei Bundeskanzlerin Angela Merkel sollte einen Beitrag dazu leisten, dass diese Lücke geschlossen werden kann, zu den Ergebnissen Theo Gehrs.
Bei der E-Mobilität setzen Regierung und Autohersteller auf doppelte Anreize. Zum einen sollen höhere Kaufprämien die zögernden Autofahrer zum Umstieg bewegen. Zum zweiten soll ihnen mit einem massiven Ausbau der Ladesäulen die Angst vor dem Liegenbleiben genommen werden. 6.000 statt bisher 4.000 Euro geben Staat und Hersteller künftig dazu, wenn ein reines E-Auto zum Preis von maximal 40.000 Euro angeschafft wird. Für teurere Karossen bis 65.000 Euro gibt es künftig 5.000 Euro Prämie. Für Plug-in-Hybride fallen die Anreizprämien mit 4.500 bzw. 5.000 Euro etwas niedriger aus. Bernhard Mattes, der Präsident des Automobilverbandes VDA, ist damit dennoch hoch zufrieden.
Es ist ein voller Erfolg und ein gutes Ergebnis für die Umwelt, für individuelle Mobilität, aber auch für Innovation, Wertschöpfung und Beschäftigung in Deutschland. Es ist ein umfassendes Paket und trifft all diese Ziele.
Dies auch deshalb, weil der Bund gleichzeitig massiv den Ausbau von öffentlichen Ladepunkten vorantreibt. 3 Milliarden Euro werden dafür in den kommenden Jahren bereitgestellt. Bisher gibt es knapp 22.000 Stromtankstellen. Bis 2022 sollen in Deutschland 50.000 hinzukommen. 15.000 davon will die Autoindustrie errichten. Langfristig, also bis 2030, bleibt es beim Ziel, 1 Million öffentliche Ladepunkte bundesweit zu bekommen. Eine Achillesferse bei der Elektromobilität bleiben die privaten Ladepunkte, vor allem in den Städten für sogenannte Laternenparker ohne eigenen Stellplatz, aber auch für Nutzer von Gemeinschaftsgaragen in Mehrfamilienhäusern. Hier will die Regierung noch in diesem Jahr das Miet- und Wohnrecht so überarbeiten, dass Mieter etwa vom Vermieter die Erlaubnis zum Bau von Ladepunkten einfordern können. Bei Eigentümergemeinschaften sollen einzelne Besitzer von Eigentumswohnungen nicht mehr den Bau einer Ladestelle mit ihrem Veto blockieren können. Doch gelöst sind damit die praktischen Probleme nicht. Oft seien das Stromnetz in der Straße, die Anschlüsse zu den Häusern und die Installationen in den Häusern auf den Einbau von einer oder gar vieler sogenannter Wallboxen gar nicht ausgelegt. Hier lägen die eigentlichen Kosten, warnt Kai Warnecke, Präsident des Hauseigentümerverbandes Haus und Grund.
Also der Immobilieneigentümer hat ja zunächst erstmal nichts damit zu tun, dass jemand ein Elektroauto fährt. Wenn der Immobilieneigentümer das bezahlen müsste, dann stellt sich in der WEG zum Beispiel und einer Wohnungseigentümergemeinschaft die Frage, warum die gesamten Eigentümer den Wunsch nach einem Elektroauto eines einzelnen Mitbewohners bezahlen sollten. Und die gleiche Frage stellt sich natürlich auch, gerade in Zeiten von Mietendeckel, Mietpreisbremsen und der Frage nach bezahlbarem Wohnen, warum die Kosten für einen solchen Anschluss beim Eigentümer liegen sollten. Die müssen doch dort liegen, wo der Nutzen hinterher bleibt. Und das ist letztlich derjenige, der das Auto fährt.
Kritik an der neuen Förderkulisse für E-Autos kommt dagegen von Umweltverbänden oder auch den Grünen. Cem Özdemir, der Vorsitzende des Verkehrsausschusses des Bundestages, kritisiert die neue Kulisse dabei ganz grundsätzlich.
Verkehrswende heißt nicht, dass wir 47 Millionen fossile Verbrenner durch 47 Millionen Elektromobile ersetzen. Dann haben wir zwar weniger Abgase, weniger Lärm, aber das Problem in den Städten mit dem Verkehrsinfarkt ist nicht gelöst. Also geht es auch darum, weniger Autos, mehr geteilte Autos und vor allem auch auf den öffentlichen Verkehr aufs Fahrrad setzen.
Özdemir zweifelt, ob mit den jetzt verabredeten Förderprogrammen tatsächlich 7 bis 10 Millionen E-Autos bis 2030 neu auf die Straßen kommen. So viele müssen es werden, damit der Verkehr seine Verpflichtungen zur CO2-Einsparung auch schafft.
Ein Beitrag von Theo Gers war das. Donald Trump hatte es schon lange angekündigt und alles andere wäre eine Überraschung gewesen. Die USA steigen tatsächlich aus dem Pariser Klimaabkommen aus und zwar zum frühestmöglichen Zeitpunkt. Das Abkommen ist seit gestern 3 Jahre in Kraft und ab sofort kann es auch gekündigt werden und zwar mit einer Frist von 1 Jahr. Im November 2020 gehören die USA also nicht mehr dazu. Frage an Christoph Bals von der Umwelt- und Entwicklungspolitischen Organisation German Watch. Was bedeutet das für den weltweiten Klimaschutz?
Das ist natürlich ein sehr bedauerlich zu sehen, diese letzte Schlacht der fossilen Lobby mit dieser Konsequenz von der US-Regierung mit angeführt und durchgeführt wird. Man muss zugleich sehen, dass 11 Bundesstaaten massiv Klimaschutzprogramme und Projekte durchführen und sagen, we are still in, wir sind noch drinnen. Man muss auch sehen, dass eine Woche nach dem möglichen Austritt im nächsten Jahr dann die US-Wahlen stattfinden werden, und alle demokratischen Bewerber für dieses Amt sagen, sie werden sofort wieder eintreten. Und man wird von dem her sehr sehen müssen, ob es ein langfristiger Ausstieg der USA ist. Oder ob es im Gegenteil der Beginn des Wiedereinstiegs ist, den wir jetzt praktisch erleben. Da wäre ganz wichtig, dass das, was ein Herr Macron jetzt gegenüber China angekündigt hat, zu sagen, wir müssen gemeinsam als EU, als China und das auch mit Indien gilt, im nächsten Jahr die Klimaziele erhöhen und deutlich machen, dass das Paris-Abkommen quicklebendig ist und dass wir jetzt einen schnellen Ausstieg aus den fossilen Energien organisieren müssen.
Können denn die Initiativen von We Are Still In, also wir sind weiter dabei, die Zentralregierung ersetzen, wenn 11 Bundesstaaten in den USA dabei sind? Heißt das ja auch, dass 39 nicht dabei sind?
Eine ganze Menge sitzen auch auf dem Zaun und sind halb dabei und halb nicht dabei, aber die können das natürlich nicht ersetzen. Wir brauchen letztlich die USA und ich hoffe, dass das nach der nächsten Wahl dann der Fall ist, die mit dabei sind. Sie sind historisch der größte Emittent und aktuell der zweitgrößte Emittent nach China. Aber wir sehen auch, dass zum Beispiel der Siegeszug der erneuerbaren Energien und der Niedergang der Kohle sich auch in den USA beschleunigt, trotz der Gegenpolitik, die ein Präsident Trump dort organisiert. Das heißt, in Teilen sehen wir, dass die Energiewende sich dort auch vollzieht. Wir werden allerdings nur wirklich Erfolg haben können, wenn es eine neue Regierung gibt, die auch ganz neue Akzente setzt.
Beobachter wie der Climate Action Tracker oder auch Ihr Klimaschutzindex, an dem Sie beteiligt sind, sagen, kein Staat tut genug, um den Klimakollaps abzuwenden. Wie steht es denn um die Bereitschaft anderswo, das zu ändern?
Wir werden das nächste Jahr dafür als eine Bewährungsprobe haben. Es haben 60 Staaten, das sind alles allerdings kleinere Staaten und viele, die jetzt schon besonders stark vom Klimawandel betroffen sind, eine Verschärfung ihrer Klimaziele angekündigt. Und im nächsten Jahr ist jetzt die Frage, welche der großen Emittenten Europa, China, Indien, Südafrika, Indonesien, Kanada und so weiter sind bereit, ihre Klimaziele deutlich zu erhöhen, um endlich auf einen Pfad zu kommen, der in Paris versprochen worden ist. Das ist eine offene Frage. In all diesen Ländern gibt es einen Kampf darum, wie weit und in welchem Ausmaß das stattfindet. Wenn das positiv ausgehen würde, würden wir in einem Jahr deutlich besser dastehen als jetzt.
Was erwarten Sie denn in dem Zusammenhang von der neuen EU-Kommission?
Die neue EU-Kommission hat ja vorgeschlagen, die EU-Ziele für 2030 deutlich zu erhöhen, von 40% auf 50 bis 55%. Wenn es gelingt, diese 55% bis Ende nächsten Jahres in der EU fest zu verankern, steht die EU-Klimapolitik auf einer ganz neuen Grundlage. Und damit wäre dann die EU einer der Vorreiter, die dann ein guter Gesprächspartner für Indien, für China, für Südafrika sein können, um gemeinsam die Energie- und Verkehrswende weltweit mit durchzusetzen.
Christoph Balz von der Umwelt- und Entwicklungspolitischen Organisation German Watch war das zum Ausstieg der USA aus dem Pariser Klimaabkommen. Herzlichen Dank für das Gespräch.
Ich danke auch.
Eine Pflanze gentechnisch zu verändern, ist durch neue Züchtungstechniken wie Genome Editing und CRISPR-Cas sehr einfach geworden. Und die Technik funktioniert auch bei Menschen und Tieren, im Prinzip jedenfalls. Anders als bei der bisherigen Gentechnik funktioniert die Veränderung viel gezielter und billiger wird es auch. Rechtlich allerdings stuft die Europäische Union CRISPR-Cas als Gentechnik ein und die wird in Europa sehr erschwert, sodass der Anbau genveränderter Pflanzen fast zum Erliegen gekommen ist. Passt das alte Recht zur neuen Technik oder besteht auch hier Änderungsbedarf? Darüber diskutierten gestern Forscher auf Einladung des Wissenschaftsministeriums von Baden-Württemberg über Ansichten und Ergebnisse Thomas Wagner.
300 Wissenschaftler haben ihn unterzeichnet, jenen Protestbrief an bundesdeutsche Politiker, der sich gegen allzu große Restriktionen für das sogenannte Genome Editing ausspricht. Und eigentlich hätten es noch viel mehr sein können.
Das ist an uns vorbeigegangen. Wir hätten ganz klar unterschrieben, ja.
Denn Karl Schmid, Professor für Nutzpflanzen, Biodiversität und Züchtungsinformatik an der Universität Stuttgart-Hohenheim, gilt als Befürworter des sogenannten Genome Editings. Das ist vereinfacht gesagt Gentechnik Light. Dabei wird das Erbgut einer Pflanze durch molekularbiologische Eingriffe verändert. Allerdings fügen die Experten im Gegensatz zur klassischen Gentechnik keine fremde Erbinformation hinzu. Vieles von dem lasse sich auch durch klassische Zuchttechniken erzielen. Nur gestaltet sich der Prozess über mehrere Pflanzengenerationen hinweg viel aufwendiger und viel länger, bis die gewünschten Eigenschaften auftreten. Vom Endprodukt allerdings unterscheiden sich nach Ansicht von Karl Schmid mit Genome Editing gewonnene Nutzpflanzen nicht von herkömmlichen Zuchtprodukten.
Deswegen ist die gezielte Veränderung an einem Ort im Genom durch Genome Editing meiner Meinung nach nicht sehr viel riskanter oder nicht riskanter als die klassische Züchtung in vielerlei Hinsicht.
Das allerdings wird mancherorts ganz anders gesehen, zum Beispiel in Luxemburg. Dort hat der Europäische Gerichtshof seinen Sitz und entschied zuletzt erst im September, dass Pflanzen, die mit Mutagenese oder Genome Editing verändert werden, rechtlich gentechnisch veränderten Pflanzen gleichgesetzt werden, mit allen Konsequenzen. Kennzeichnungspflicht der durch solche Pflanzen hergestellten Lebensmittel, komplizierte Zulassungsvoraussetzungen für Freilandversuche.
Und dieses Verfahren ist sehr aufwendig und teuer und deswegen für nahezu alle Züchtungsfirmen nicht interessant. Sehr viele Organisationen haben festgestellt, darunter zum Beispiel die Zentrale Kommission für biologische Sicherheit, dass dieses Urteil nicht mehr dem aktuellen Stand der Forschung entspricht und deswegen an die aktuelle Forschung angepasst werden muss. Das heißt, wenn Mutationen, die mit Genome Editing erzeugt worden sind, nicht von natürlichen Mutationen unterschieden werden können, dann muss eben eine Freisetzung möglich sein.
Muss sie nicht, findet dagegen Professor Katja Thielberger, Vegetationsökologin an der Universität Tübingen. Sie hält die Forderung der 300 Wissenschaftler, die sich für eine Korrektur des EuGH-Urteils durch ein neues Gesetz aussprechen, für höchst bedenklich. Denn
ich habe mir die Unterschriften angeschaut und da waren keine Ökologinnen oder Ökologen dabei.
Das wäre aber nach Ihrer Ansicht wichtig gewesen.
Weil auch die Probleme, die durch eventuell Genome-Editing entstehen, wie zum Beispiel Einkreuzung von Genen in Wildorganismen, das ist ein ökologisches Problem.
Und unter ökologischer Betrachtung ergebe sich dann eine sehr viel kritischere Bewertung der neuen Genome-Editing-Technik.
Also wir wissen zum Beispiel aus der Invasionsforschung, also Forschung über invasive Arten, dass neue Organismen komplette Ökosysteme umkrempeln können und verändern können. Die Risiken dafür sind zwar extrem gering, aber wenn man sehr, sehr viele von diesen Organismen eben hat, dann wird das Risiko plötzlich hoch.
Verpasste Chancen für Forschung und Landwirtschaft bei zu großen Restriktionen für das Genome Editing oder zu hohe Risiken bei zu geringen Restriktionen? Hier stehen sich die Meinungen der Experten derzeit noch unversöhnlich gegenüber.
Wir müssen die Möglichkeiten, die uns Genome Editing und die neuen gentechnischen Verfahren bieten, nutzen.
Meint Baden-Württembergs grüne Wissenschaftsministerin Theresia Bauer, spricht sich aber für eine gesetzliche Regelung auf EU-Ebene aus, die die Rahmenbedingungen abstecken soll.
Dabei ist es klar, dass man das nicht unkontrolliert und unreflektiert tun kann, aber die Augen davor zu verschließen, dass die Möglichkeiten enorm sind und in anderen Teilen der Welt auch genutzt werden, wäre für Europa wirklich schade, sich davon eine Entwicklung auszuschließen.
Über neue Züchtungstechniken und alte Gesetze war das ein Beitrag von Thomas Wagner. Wir kommen noch einmal auf die Zukunft des Verkehrs zurück. Die Bundesregierung stellt das Elektroauto ja in den Mittelpunkt ihrer Strategie. Viele Umweltschützer und Verkehrsplaner setzen auch auf andere Dinge. Stärkung von Bussen und Bahnen etwa oder auch Vermeidung von Verkehr, zum Beispiel durch Erhalt von Geschäften in Wohnvierteln oder durch den Ausbau der digitalen Infrastruktur. Damit haben sich der ökologisch orientierte Verkehrsclub Deutschland, VCD, und die Heinrich-Böll-Stiftung beschäftigt. Sie haben heute einen Mobilitätsatlas für Deutschland vorgelegt. Daniela Siebert in Berlin. Welche Optionen zur Verkehrswende werden denn da in den Vordergrund gestellt?
Also wie Sie schon angedeutet haben, geht es da quer durch den Garten bei dem Thema längst nicht nur ums Auto, sondern auch um Alternativen mit zwei Rädern oder ganz ohne bis hin zu Flugtaxis. Da findet sich ein sehr großes Potpourri an Ideen. Ganz kurz zu den Eckdaten des Mobilitätsatlas selbst. Das ist ein 50-seitiges DIN A4-Heft, eine gut lesbare Mischung aus bunten Grafiken und Texten zu historischen Entwicklungen, vor allem aber zu den Möglichkeiten des umweltfreundlichen Transports für Menschen und Güter jetzt und in Zukunft. Eine ganz wichtige Ausgangszahl für das Werk ist der CO2-Ausstoß. Da macht der Verkehr in Deutschland nämlich ein Fünftel der Gesamtbelastung aus. Das erklärt der Atlas gleich in der Einleitung. Auch deshalb seien Investitionen in nachhaltige Mobilitätsinfrastrukturen nötig. Das ist einer der Kerngedanken der Autoren. Dazu hören wir mal Kerstin Hamann, Bundesvorsitzende des Verkehrsclub Deutschland, VCD.
Der VCD meint, bei den Investitionen muss gelten Schiene vor Straße. Also Bus und Bahn müssen mehr Finanzmittel haben als das Auto und selbstverständlich muss auch für den Radverkehr und den Fußverkehr vorrangig investiert werden.
Verlässliche Rahmenbedingungen seien für die Marktentwicklung wichtig, konstatiert der Atlas. Welche Antriebe Benzin- und Dieselmotoren mal ablösen werden, Elektro- oder Wasserstoff, das bleibt offen in den jeweiligen Textpassagen. Aber diese Eckpunkte werden im Atlas klar. Die meisten Menschen fahren am Tag weniger als 60 Kilometer. Damit würden also die bisherigen Kapazitäten von Elektroautos ausreichen. Und Wasserstofftankstellen gäbe es in Deutschland gerade mal 70. Also Wasserstoff oder Strom. Dazu Ellen Überscher, Vorstand der Heinrich-Böll-Stiftung.
Ich glaube, dass wir das offen lassen müssen. Wir sehen im Moment eine starke Bewegung hin zur Elektromobilität. Andererseits, die Luft ist nach oben natürlich frei, ja, weiterzuentwickeln und weiter zu forschen. Das passiert ja auch, das muss mehr unterstützt werden. Am Ende ist es vielleicht in 20, 30 Jahren die Wasserstofftechnologie, aber dann ist dies ergänzend zum Elektromotor.
Für die Autoren des Atlas sollen die Städte der Zukunft weniger an den Bedürfnissen von Autos und Autofahrern orientiert sein. Ein wichtiges Stichwort hier ist Flächengerechtigkeit gegenüber anderen Verkehrsmitteln. Der Atlas zeigt dazu ein Beispiel aus Berlin, wo laut Grafik 13% aller Wege mit dem Fahrrad zurückgelegt werden, aber nur 3% der Verkehrsflächen für Radverkehr vorgesehen sind. Ellen Überscher mit einem weiteren Beispiel.
Mehr Flächengerechtigkeit bedeutet, dass für Verkehrsträger, die nicht Autos heißen und auch nicht Autos sind, mehr Platz ist. Also man kann das ja relativ einfach deutlich machen am Thema E-Scooter, wenn man nach Berlin-Mitte guckt und sieht, wie die E-Scooter jetzt bzw. die E-Roller, also wie die Leute natürlich nicht nur den Radweg nutzen, weil der viel zu schmal ist. Wir brauchen eine Autospur, die frei ist für diese Art der Mobilität. Sonst wird sie den Effekt, den sie haben soll und der ja gut ist, eben nicht erzielen.
Eine ganz andere Herausforderung ist der Verkehr in ländlichen Gebieten, wo es ja viel weniger Alternativen gibt. Hier setzen die Autoren etwa auf Elektrofahrräder und mehr Mitfahrmöglichkeiten bei Privatpersonen. Ein Ansatz dafür sind Mitfahrbänke. Dazu Kerstin Hamann.
Das ist eine originelle, analoge Idee einer Mitfahrzentrale, wenn Sie einen überschaubaren Ort haben. Sie haben zwei Ausfallstraßen in Richtung A und Richtung B, sind dort schöne Bänke überdacht. Da kann man sich hinsetzen und auf den Nächsten warten, der mit dem Auto Richtung nächstes Dorf fährt zum Einkaufen oder zum Arzt, wo auch immer. Es gibt eine ganze Reihe Orte im Bundesgebiet, die das erfolgreich gemacht haben.
Eine andere Idee ist betrieblich organisiertes Carsharing. Noch ganz kurz zum Güterverkehr. Hier könnten bei Güterwaggons der Bahn die elektronische Verfolgbarkeit der Fracht und die Rückgewinnung der Bremsenergie einen effizienteren Transport in Zukunft möglich machen. Und grundsätzlich heißt auch hier die Botschaft, so viel wie möglich Güter auf die Schiene und so wenig Kohlenstoff wie möglich in den Antriebsmitteln. Jetzt zusammenfassend gesagt, dieser Atlas ist ein schönes Nachschlagewerk für Bürger und für Politiker, wo sie sich Ideen holen können für eine umweltfreundlichere Fortbewegung. Damit zurück nach Köln.
Über neue Optionen für klimafreundliche Mobilität war das Daniela Siebert. Herzlichen Dank nach Berlin.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Gerade hier im Rheinland sind Winterreifen nur an wenigen Tagen im Jahr wirklich von Nutzen. Wenn es einmal schneit, dann ist zumindest in Köln schon am Mittag meist nicht mehr viel von der weißen Pracht zu sehen. Dadurch wächst für viele Autofahrer die Versuchung, es mit der Bereifung nicht ganz so genau zu nehmen. Doch wer in den Schnee reist, der sollte sich um die richtigen Reifen kümmern. In vielen Urlaubsländern droht sonst nicht nur ein Unfall, sondern auch Ärger mit Polizei und Versicherung. Der Verbrauchertipp von Miriam Stöckel.
Hierzulande gibt es keine generelle Winterreifenpflicht, sondern eine situative. Heißt, wer bei winterlichen Straßenverhältnissen fährt, braucht Winterreifen. Also bei Schneeglätte, Schneematsch, Eis- oder Reifglätte und natürlich bei Glatteis. Und wenn es ins Ausland geht? Beispiel Frankreich. Auch hier gelte keine grundsätzliche Winterreifenpflicht, sagt Peter Juhani Koop vom Europäischen Verbraucherzentrum Deutschland. Aber?
Also die Benutzung von Winterreifen, in Frankreich Pneu Neige genannt, kann bei entsprechenden Witterungsverhältnissen kurzfristig vorgeschrieben werden.
Und zwar durch entsprechende Straßenschilder. Ignoriert man die, können die französischen Behörden die Weiterfahrt untersagen. Dazu Andreas Hölzel, Sprecher des ADAC.
Dann bleibt mir auch nichts anderes übrig, als die Reifen zu wechseln oder wechseln zu lassen. Unter Umständen kann ich auf günstigere Witterungsverhältnisse warten oder ich muss mir notfalls auch ein Fahrzeug dann abschleppen lassen.
Ärgerlich, wenn man so hängen bleibt auf dem Weg ins Skigebiet. Anderes Reiseziel, die Schweiz. Auch dort keine generelle Winterreifenpflicht. Aber, sagt Hölzel,
wenn es zu einer Verkehrsbehinderung kommt, wegen Fahrens auf verschneiten Straßen mit einer nicht passenden oder ungeeigneten Bereifung, dann können Geldbußen verhängt werden. Und wenn ich einen Unfall baue mit Sommerreifen auf winterlichen Straßen, dann kommt auch hier eine erhebliche Mithaftung in Betracht.
Und in Österreich?
In Österreich wird es gehandhabt wie in Deutschland, dass man halt bei winterlichen Bedingungen, sprich bei Eis, Schneematsch oder Schneefall halt, Winterreifen aufgesetzt haben muss.
So Peter Juhani Koop vom Europäischen Verbraucherzentrum.
Allerdings ist auch noch mal gekoppelt in Österreich mit einem bestimmten Zeitraum, also vom 1. November bis 15. April gilt das dort.
Beispiel 4, Italien. Besonders kompliziert. Hier gibt es keine landesweit einheitliche Vorschrift. Im Aostatal und auf der Brenner-Autobahn sind Winterreifen Pflicht. Und zwar von Mitte Oktober bzw. Mitte November bis April des Folgejahres. Andernorts werden Winterreifen dagegen kurzfristig durch Straßenschilder angeordnet. Andreas Hölzel sieht das Regelungswirrwarr pragmatisch.
Wenn man in die Berge fährt und wenn man nach Italien fährt, dann muss man durch die Berge durchfahren. Dann ist es auf jeden Fall sinnvoll, jetzt mit Winterreifen zu starten.
Auch bei Mietwagen sollte man übrigens die Bereifung prüfen, bevor man damit ins Skigebiet fährt. Ratsam ebenfalls, Schneeketten mitnehmen. Die werden in vielen Ländern nämlich ebenfalls spontan per Beschilderung vorgeschrieben. Und egal ob Winterreifen oder Schneeketten, bei Regelverstößen drohen teils happige Bußgelder.
Sehr teuer ist es sicher in Österreich. Da ist also im Extremfall bis zu 5.000 Euro.
Und das wäre dann ein sehr teurer Urlaub. Also im Zweifel Winterreifen drauf. Das erspart einem im Ausland Knöllchenärger und sorgt natürlich auch für mehr Sicherheit. 4 mm Profil mindestens, rät ADAC-Sprecher Hölzel. Und Winterreifen spätestens alle 8-9 Jahre austauschen. Denn
ein guter, neuer Winterreifen hat einen ganz anderen Grip. Das heißt, der krallt sich regelrecht in den Schnee rein und bringt das Auto ganz anders und sicherer ans Ziel.
Mit dem Verbrauchertipp von Miriam Stöckel geht Umwelt und Verbraucher zu Ende. Georg Ehring sagt Danke fürs Zuhören. Sie können die Beiträge im Internet auch nachhören und nachlesen in unserer Audiothek-App und im Internet unter deutschlandfunk.de. Die Sanktionen bei Hartz-IV-Verstößen sind teilweise verfassungswidrig. Das hat das Bundesverfassungsgericht geurteilt und das ist gleich Thema in den Informationen am Mittag mit Christoph Heinemann am Mikrofon.